Dr. Bonelli ist Facharzt für Psychiatrie, Facharzt für Neurologie und ärztlicher Psychotherapeut. Und er ist auch zum Beispiel Huntington-Spezialist und hat noch viele andere Spezialgebiete. Und er ist schon öfter bei uns gewesen auf unserer Tagung, nämlich weil er das Fachwissen, das er aus der Psychologie und der Neurologie hat, mit dem Glauben, dem Christsein und dem Menschsein in einer Weise verbinden kann, dass wir große Schritte machen können. Das ist, glaube ich, für uns alle ganz toll und ein großes Geschenk. Also, Dr. Bonelli, danke, dass du wieder kommst in diesem Jahr. Danke und du hast eine ganze Stunde Zeit.
Das Thema, das mir die Gudrun gestellt hat, ist psychologische Grundlagen der Heiligkeit. Dann habe ich gesagt, bitte Gudrun, nicht Heiligkeit, ich bin Psychiater. Was hat der Psychiater mit Heiligkeit zu tun? Aber ich habe gesagt, nein, das ist das Motto von der ganzen Tagung und das muss sein. Den Rest kannst du aussuchen. Gut, also jetzt Psychologie der Heiligkeit, das ist irgendwie so wie Läuse und Flöhe. Nicht? Das passt irgendwie nicht zusammen, aber das macht auch irgendwie den Reiz aus. Und wenn meine Aufgabe ist, jetzt über die Grundlagen zu sprechen, dann passt mir das irgendwie doch in den Kram, weil ich mir gedacht habe, der Unterschied zwischen Psychologie und Psychotherapie und Seelsorge ist das Thema Freiheit. Über die Freiheit verknüpfen wir einander, aber die Grundlagen, die Psychologie legen kann, ist, dass sie den Menschen frei machen muss. Sie muss ihn so frei machen, dass er sich nachher frei für etwas entscheiden kann. Und das, wofür sich der Mensch dann entscheidet, das kann die Heiligkeit sein. Das heißt, oftmals ist der Mensch psychologisch gefangen in etwas und kommt aus psychologischen Gründen nicht raus und kann sich auch spirituell nicht weiterentwickeln. Und deswegen blockiert er sich. Und da können wir in der Psychotherapie durchaus dann so die Hemmungen lösen. Ja? Also so kann man das gut verstehen. Nicht? Man kann es auch sehen in einem Koordinatensystem. Nicht? Das eine Koordinatensystem ist horizontal und das andere ist vertikal. Nicht? Horizontal ist die Psychologie und Psychotherapie. Das ist die Befindlichkeit. Nicht? Wie fühle ich mich? Also wie geht es mir? Nicht? Wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, ich bin depressiv, gut, dann habe ich die Aufgabe, dass er nicht mehr depressiv ist. Und die zweite Ebene ist gut und böse. Gut und böse ist keine Kategorie in der Psychotherapie. Also ich teile meine Patienten nicht ein in, das ist ein guter Mensch und der ist böse und der muss beichten gehen und so. Nicht, das ist keine Kategorie. Und es ist ein weit verbreiteter Irrglaube von Katholiken, dass sie glauben, dass das zusammengeht. Das ist oft nicht zusammen. Es gibt depressive Heilige, und es gibt glückliche Verbrecher. Das ist wichtig, ja? Das ist jetzt keine Häresie, die ich sage, ja? Sondern das ist wirklich so. Das ist also nicht immer, wenn man unglücklich ist, dann muss man zwangsläufig was falsch gemacht haben oder schwer gesündigt oder so. Ist aber auch nicht umgekehrt so. Also es gibt ja manche, die glauben, wenn man abgetrieben hat, dann muss man in schwere Depressionen fallen. Also ich habe genug Fälle erlebt, wo sich überhaupt psychisch nichts abspielt, nach einer Abtreibung zum Beispiel oder sogar nach einem Mord von einem Erwachsenen. Nicht? Also das heißt, diese Dinge sind nicht notwendigerweise miteinander verknüpft, aber oft ist doch ein gewisser Zusammenhang. Und ich glaube, die Freiheit ist diese Ebene, auf der wir wirklich gut arbeiten können. Die Freiheit des Menschen, das ist eigentlich heute das Ziel. Weil wenn der Mensch nicht frei ist, dann kann er auch nicht wirklich heilig werden. Ja, dann kann er nicht lieben. Weil das ist auch der Unterschied zu den Tieren. Nicht? Tiere können nicht heilig messen. Außer in Indien kann eine Kuh heilig werden. Aber gut, ja. Aber sonst kann man als Tier nicht heilig werden. Wenn man nicht frei ist. Ja? Also die Freiheit ist eine Voraussetzung für die Heiligkeit. Also zuerst muss einmal die Psychotherapie die Freiheit herstellen. Und was bedeutet das? Wo sind wir unfrei? Unfrei sind wir oftmals von Ängsten, ja, von Gefühlen, von Neigungen in die falsche Richtung oder so irgendwie, ja, von Selbstverliebtheit. Das sind lauter Strukturen, wo wir unfrei sind, wo wir gefangen sind und die uns blockieren. Es geht sogar so weit, dass manche Psychotherapeuten sagen, ein Neurotiker kann nicht heilig werden. Also ich meine, heutzutage stellt sich diese wissenschaftliche Frage nicht mehr. Aber ich habe eine Arbeit gelesen, die schon 100 Jahre alt ist, wo man den Neurotikern also gesagt hat, eigentlich kann der im Grunde nicht heilig werden. Gut, jetzt stehe ich hier als Psychiater. Was ist Heiligkeit? Nicht? Also da, ich habe schon am Anfang gesagt, Gudrun, Heiligkeit, das ist jetzt schwierig. Ne? Also was verstehe ich jetzt aus psychologischer Sicht unter Heiligkeit? Was könnte Heiligkeit sein? Gut, Heiligkeit, aus psychologischer Sicht würde ich sagen, das ist eine starke, eine gute Beziehung zwischen Mensch, der sich als Geschöpf erkennt, und dem Schöpfer. Ja, Geschöpf, Schöpfer. Man könnte auch sagen Freundschaft, aber Freundschaft ist vielleicht etwas zu salopp, weil da sind beide auf Augenhöhe. Ja, das stimmt nicht ganz, weil es ist schon Geschöpf und Schöpfer, nicht? Das ist, und dann ein Leben leben, wo diese Beziehung sehr stimmig ist. Warum sage ich das überhaupt? Weil mir das wichtigste Anliegen ist, dass Heiligkeit nicht Fehlerlosigkeit bedeutet. Ich habe sehr viele Patienten, religiöse Patienten, die zu mir kommen, weil sie mit sich selbst im Clinch sind, weil sie glauben, Heiligkeit ist Fehlerlosigkeit, also ich darf keine Fehler machen. Und das ist ein schwerer Fehler, das innerlich zu glauben. Ja? Weil dann hat man ein Soll und das ist aber nicht auf derselben Ebene. Ja? Das ist immer drunter. Nicht? Das hat die Schwester Katharina hat von dem Polarstern gesprochen, wo die alten Seefahrer den gesehen haben und dem entlang gesegelt sind. Nicht? Das ist das Ideal. Ne? Das ist das Soll und das Ich ist. Ja? Das Problem ist, wenn der Perfektionist jetzt kommt, der sagt, ich mache keine Fehler, Fehler machen verboten, ich doch nicht. Ja? Dann hat er folgendes Problem, diese Diskrepanz darf nicht sein, weil er ist extrem beleidigt, wenn man ihn da dazwischen reingreift. Sagt, du hallo, ich meine, hast du, das ist runtergehauen oder so, nicht? Flippen völlig aus, Perfektionisten, ja. Die haben das nie gemacht, ja. Ich hatte mal eine perfektionistische Sekretärin, das war total faszinierend, weil wenn ich irgendwann einmal irgendwas, einen Brief umgeschrieben oder eine Kleinigkeit geändert, hat sie sofort gesagt, ja, aber das haben Sie vorher anders. Ja, das habe ich vorher anders. Ja, wurscht, jetzt will ich halt so. Nein, aber ich möchte nur klarstellen, ja, darum geht es mir ja gar nicht. Ich will es halt jetzt anders. Ja, immerhin, ich unterschreibe noch. Nein, aber wir haben doch ausgemacht. Ja, bitte. Also, Sie lachen, weil Sie das wahrscheinlich kennen von irgendjemandem oder von sich selber. Ne? Also das ist jedenfalls Perfektionismus. Man macht nie aus Prinzip nie Fehler. Ich mache aus Prinzip nie Fehler. Nicht? Das ist ungefähr der Perfektionist. Also jetzt kann einfach sein, entweder lügt sich was vor, das nennt man Lebenslüge, blub, 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 und sagt, ich bin schon dort. Oder was relativ häufiger passiert, ist, dass man sagt, die Kirche hat sich geirrt. Eigentlich kehrt das genau so. Ne? Das ist... Optimal ist es so, das ist ein Blödsinn, ne? Da hat sie sich geirrt. Nein, das geht nicht mit der Zeit. Ne? Also sie sollte mit mir gehen. Ne? Leider gibt es mich nur noch so kurz, sonst hätte die Kirche da schon lang gelernt, dass das Ideal eigentlich das ist. Ne? Also ich habe einen Patienten, der ist gekommen und hat gesagt, wissen Sie, ich leider fürchterlich unter der Sexualmoral der christlichen Kirche, der war nicht einmal katholisch, der war irgendwas anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, das muss eine schwere Last sein. Und was ist denn das Problem? Und er hat gesagt, nein, schauen Sie, meine Frau wird älter. Sag ich, oh. Und immer nur eine Frau. Ja, ich verstehe. Ich meine, die Moslems haben ja auch mehr Frauen. Okay, da wusste ich schon. Okay, in die Richtung geht's. Ich verstehe. Also die Kriterien sind, die Sexualmoral war da also sozusagen natürlich im Irrtum. Sexualmoral ist meistens im Irrtum, ne? Wissen wir. Ne? Aber da war es irgendwie ganz besonders spannend und komischer. Und ja, dann hat er auch gesagt, ja, meine Frau, die will nicht, dass wir da noch eine Frau einladen dazu, dass wir dann zu dritt sind. Sie war not amused über die Idee, es war eine Paartherapie. Und... ja, also gut, wir haben da uns darauf geeinigt, dass Sexualität konsensuell sein soll, also dass da alle zustimmen, die beteiligt sind und so, okay. Also jedenfalls, er hat fürchterlich gelitten unter der Sexualmoral, nicht? Und das ist spannend, nicht? Also dieses Aushalten können. Und das ist ein Problem des Perfektionisten. Ich weiß es nicht mehr, wie ich darauf komme, ist wurscht. Gut. Und der Perfektionist, das ist verständlich, dass der nicht heilig werden kann, oder? Weil er schon heilig ist. Der hat ja keine Fehler. Ne? Also der ist ja schon perfekt. Also und das ist das Problem, nicht? Wenn ich eine, manchmal mache ich, habe ich, also ich erzähle einen anderen Fall. Ein Mann kommt zu mir in die Praxis, schon mit Opfergesicht, ja. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie ein Opfergesicht. Ich leide mit einer ganz sanften Stimme. Ich leide so fürchterlich unter meiner Frau, die mich so quält. Seelische Grausamkeiten sind, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Dann nicke ich immer sehr empathisch und bin auch schon ganz bedrückt. Und dann geht es halt so weiter, was sie alles ihm gesagt hat in den letzten 15 Ehejahren und nein, die Stimmung wird immer schlimmer. Und nach 3 Stunden sage ich dann, Herr Mustermann, sagen wir Mustermann, ja? Oder fehlerlos, irgendwie so, Herr fehlerlos, Herr Mustermann, besser, Herr Mustermann, das muss schrecklich sein mit dieser Frau. Ja, Sie verstehen mich. warum haben Sie sie geheiratet? Kurze Stille. Ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich, warum heiratet man so ein Monster? Dann sagt sie, ja, sie hat das alles vorgespielt. Dann habe ich gesagt, naja, aber sie muss doch irgendwelche positiven, kann das nicht sein, so die eine oder andere positive Eigenschaft, Schweigen im Wald. Okay, gut, so komme ich nicht weiter. Herr Mustermann, gut, also Sie haben ja diese Ehekonflikte dargelegt. Wie wird denn Ihre Frau das erzählen? Also stellen wir uns vor, wir stellen jetzt einen Sessel hin und jetzt setzen wir Ihre Frau da drauf. Was würde die sagen? Sagt er, ja, das weiß ich nicht. Sag ich, na Moment, seit 15 Jahren werden Sie von ihr kritisiert. Was würde sie sagen? Also wie würde sie das jetzt darstellen? Sagt sie, ja, falsch. Sag ich. Ja, eh, aber jetzt versuchen wir mal die andere Seite ein bisschen so. Sie verstehen schon, das ist ein bisschen Psychoschmäß und so. Probieren wir, lassen Sie sich drauf ein. So. Na, keine Chance. Okay, dann sage ich, dann gehe ich ein bisschen direkt der nächste Stufe, sage ich, okay, also die Anteile Ihrer Frau an diesem Streit haben wir jetzt wirklich gut herausgearbeitet. Ja. Was sind denn Ihre Anteile an diesem Streit? Flippt er völlig aus und sagt, wollen Sie damit sagen, ich bin selber schuld? Massiver Rückzug. Nein. Natürlich nicht. Das würde ich nie, also nie im Leben. So. Nein, aber nur, weiß ich nicht, Sie haben ja wahrscheinlich vielleicht auch irgendwas falsch gemacht in den letzten 15 Jahren. Kurzes Nachdenken, eigentlich nicht. Wow. Dann sage ich, also Sie haben nächste Stufe. Sie haben keine Fehler. Kommt die Antwort, die kommt dann immer in dieser Phase. Natürlich habe ich Fehler, jeder Mensch hat Fehler. Super Trick. Also gut. Sag ich, na gut, okay, könnten wir uns vielleicht, also wenn jeder Mensch Fehler hat und eben Sie ein Mensch sind und auch Fehler haben, könnten wir uns kurz diesen kleinen Fehlern zuwenden. Ganz kurz, nur wir reden dann gleich wieder über Ihre Frau, aber nur ganz kurz Ihre Fehler. Angestrengtes Nachdenken, jetzt habe ich im Eck, ne? Und dann mit Salto Mortale sagt er plötzlich, ja, ich weiß einen Fehler, den ich habe. Dackelblick, Opfer, ich bin viel zu gutmütig und lasse mir alles viel zu lang gefallen. Ja, aber das Problem ist, das ist nicht erfunden und das ist sicher schon 7-mal erlebt mit Männern und mit Frauen und alle möglichen Sachen. Das ist der Perfektionist, der nie Fehler macht. Und das ist eine psychologische Blockierung. Das ist eine Blockade. Der Mann kann nicht, oder die Frau, ja, das ist jetzt, Frauen können das auch. Ich erzähle es immer mit Mann, weil sonst sagt man immer, du verspottest Frauen. Noch nie hat mir einer vorgeworfen, du verspottest Männer. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Okay, also das geht in jedem Geschlecht, nicht? Also diese Fehlerlosigkeit, das ist ein schweres Leiden. Aber es ist klar, wer fehlerlos ist, der kann nicht mehr wachsen. Ja? Und der ist auf der ist auf gleicher Ebene mit dem lieben Gott natürlich. Ne? Vielleicht sogar ein bisschen drüber, weil er sagt ihm ja, dass die Kriterien nicht ganz stimmen. Gut, aber meistens ist er nur ein bisschen höher als der Papst. Oder einen besseren Draht zu Gott, ne? Weil er sich das da mit dem Soll besser auskennt. Ne? Gut, also das ist eine Blockade. Was ist da psychologisch im Hintergrund gelaufen? Psychologisch im Hintergrund ist vor allem eines Ich-Haftigkeit. Ja? Das sich verheddern im Ich, das Gefangensein im Gefängnis des Ich. Das nennen wir Ich-Haftigkeit. Ja, das hat ein gewisser Psychiater Künkel vor 100 Jahren erstmals beschrieben und finde ich ein irrsinnig brauchbares System. Und er erzählt eine Geschichte, um zu erklären, was Ich-Haftigkeit ist, die eine alltägliche Geschichte von einem Mann, der auf der Straße geht, wieder ein Mann natürlich, und eine alte Frau möchte auf die andere Seite der Straße, Frau. Ja, und er geht hin, nimmt sie und sagt, kann ich Ihnen helfen, gnädige Frau und so weiter, und führt sie über die Straße. Okay. Und jetzt gibt es zwei Arten, das zu erleben. Das ist die ichhafte Art und die sachliche Art. Ja? Das ist der Unterschied. Ichhaft und sachlich. Der Sachliche sagt, die Frau war auf der Straße, musste rüber, ich war da, ich habe geholfen, jetzt ist sie auf der anderen Seite, super, alles gut gelaufen. Punkt, und vergiss das. Ja. Der Ich-Hafte sagt, ich habe geholfen und ich habe sie über die Straße geführt und wie die mich nachher angeschaut hat und wie die mir jetzt dankbar ist und ich glaube, dass viele Leute sich gedacht haben, boah, das hätte ich auch gern gemacht, aber wer hat es gemacht? Ich natürlich wieder. Ne? Und ja, kennen Sie das? Das ist super, ja. Macht eine kleine gute Tat, ja, und redet ein halbes Jahr drüber. Ne? Das ist Ich-Haftigkeit. Und so kann man das ganze Leben leben. Man kann, und das ist das Gefängnis des Ich. Und der Ich-Hafte rotiert ständig um sich selbst. Mit einer Ausnahme. Seine Fehler. Die sind nicht Thema. Ja? Die haltet er nicht aus. Und diese Ich-Haftigkeit, auf der Ebene müssen wir in der Psychotherapie ansetzen. Weil da kommt die Seelsorge allein damit nicht zurecht. Ja? Und das Problem ist, dass viele Religiöse eben auch diese Krankheit haben. Ich sage jetzt einmal Krankheit. Ja? Und die sind dann, wie war denn das vor kurzem? Da ist einer reingekommen und gesagt, Herr Doktor, bevor wir anfangen, müssen wir ein Gebet sprechen. Und ich sage, ja, ist Ihre Zeit, Sie haben 50 Minuten, Sie können beten, solange Sie wollen. Melden Sie sich halt, wenn Sie fertig sind. Also ich mische das nicht gern. Ja. Also da eher ein bisschen Abstand, dann hat er halt das Gebet gesprochen. Und dann hat sich entwickelt, dass das ein totaler Egomane war. Ja. Total gierig und aber katholisch. Ja. Und warum? Und wie funktioniert das technisch? Wie kann sich Ichhaftigkeit und Religiosität verbinden, kann sich verbinden, aber macht die Religion unfruchtbar. Ja? Weil alle religiösen Prinzipien umgedeutet werden. Ja? Weil das Zentrum der Welt ist nicht der liebe Gott, sondern das Ich. Deswegen dreht man sich nur um das Ich und die religiösen Regeln werden so ausgelegt, dass es eigentlich um mich geht. Ja? Und das kennen wir aus der Heiligen Schrift. In der Bibel gibt es diese Typen, das sind die Pharisäer. Da ist ein armer Mann, der bettelt ihn um Geld. Und der tut dann lang herum, bis das ganze Publikum versammelt ist. Und dann gibt er ihm einen 10-Euro-Schein, den alle gesehen haben. Ne? Und das ist Ich-Haftigkeit zum Quadrat. Ne? Und da sagt dann Jesus, der hat seinen Lohn schon bekommen. Ja, immer, ja. Weil eben, Applaus, Wahnsinn, super, bist du ein sozialer Typ und so weiter, nicht? Also, das heißt, Ich-Haftigkeit kann eine Religiosität verdrehen und neurotisieren, ja? Also, die Neurose macht sozusagen aus der Religion etwas ganz Schräges. Und viele Religionskritiker, wenn man sie sich genau durchliest, meint genau diese Typen. Ja, diese schräge Religiosität, die Gesetze so umdeuten, dass sie eigentlich den Pluspunkt haben. Also, dass sie die Allerbesten sind. Und da gibt es eine ganz spannende Studie darüber, über Religiosität, wie Religiosität gut wirken kann und wie nicht. Und da gibt es den Alport, das ist ein US-amerikanischer Psychologe, der ein Testverfahren entwickelt hat, um Religiosität zu messen. Und hat dann plötzlich gemerkt, komisch, Religiosität hat mit Rassismus zu tun. Also in den USA der 30er Jahre, ja. Also je religiöser, umso rassistischer ist einer. Er hat gesagt, irgendwie ist das nicht meine Erfahrung. Ja. Und hat dann die Religiosität aufgelistet in intrinsische und extrinsische Religiosität. Das heißt, wie ist Religiosität motiviert? Und jetzt sind wir wieder bei dem Ich-Haften. Intrinsische Religiosität ist eine innere Haltung, wo sich der Mensch der Religion, wo der Mensch der Religion dient. Ja, das heißt, aha, ich sehe, Gott will das von mir, na dann tue ich es. Ja. Extrinsische Religiosität hingegen ist, der Mensch bedient sich der Religiosität. Ja? Also nur das B ist anders. Ja? Das heißt, er bedient sich der Religion, um noch mehr zu strahlen. Ja? Also ich gehe in die Kirche, damit ich die Lesung lesen darf oder Kommunion austeilen, ja? Oder irgendwas, wo ich gesehen werde. Ja? Ich hatte beim Bundesheer ein lustiges Ereignis. Da bin ich mit irgendeinem anderen Rekruten, war halt ein kleiner Rekrut, bin ich irgendwie ins Gespräch gekommen und bin ich draufgekommen, gläubig, und habe ich gesagt, bist du auch katholisch? Sagt er, was heißt katholisch? Ich bin Lektor. Da war ich natürlich beeindruckt. Ich meine, ich war nie Lektor und bis heute habe ich das nicht geschafft, bis zum Lektorat hochzukommen, weil ich jetzt schon über 40 bin. Ja. Das Interessante an dem Lektor war, dass er natürlich nur in seiner Pfarre in die Messe gegangen ist, weil woanders hat er ja nicht vorlesen können. Ne? Klar. Ne? Also das ist extrinsische Religiosität oder den Pelzmantel herzeigen oder so, geht in Wien nicht mehr so. Ja? Aber, oder nicht, also ich gehe, also es geht darum, dass ich mich dieses Phänomens bediene. Und dann ist Religion unfruchtbar. So bringt Religion gar nichts.
Und wie hat das mit dem
Urwuchs genau, danke. Also der hat dieses intrinsisch und extrinsisch aufgeschlüsselt und hat gesehen, die extrinsisch-religiösen sind hochgradig rassistisch. Danke, dass ich das noch auflösen konnte. Und die intrinsischen sind überhaupt nicht. Intrinsisch-religiösen sind überhaupt nicht rassistisch. Und das hat natürlich dann einen Sinn gemacht, nicht? Weil die Rassisten haben sich nur der Tradition und der Religion bedient, weil sie wegen ihren Vorteilen und so weiter. Weil das ist ja ein innerer Widerspruch, nicht? Wenn du religiös bist und rassistisch, das ist ja. Aber nicht, wenn du zum Beispiel, es gibt ja manchmal halten Menschen ihre Religion vor sich her. Aber in Wirklichkeit sind sie nur innerlich extrem konservativ, aber es ist ihnen Gott wurscht. Ja, also es lebt nicht so eine Gottesbeziehung. Gut, jetzt muss ich schauen auf die Uhr. Okay. Halbzeit, das ist gut. Ich bin mit der Einleitung nämlich schon fertig. Gut, also was ich jetzt also präsentieren möchte, ist ein neues Konzept. Für mich ist es neu. Und zwar, um zu erklären, wie die innere Dynamik eines Menschen ist und psychologisch gesehen und wie Religion helfen kann und wie dann psychologisch gesehen der Weg zur Heiligkeit geht. Und dieses Prinzip hat sehr viel mit Bauch zu tun und mit Kopf zu tun. Ja. Weil viele Menschen kommen zu mir in die Praxis, weil sie ein Problem mit ihren Gefühlen haben, Emotionen. Ja. Und das ist der Bauch. Das ist das Gefühl. Ja. Und der Bauch ist etwas, das ist, bei Sigmund Freud ist das S. Ja, ich halte von Sigmund Freud, also ideologisch gesehen, nicht besonders viel, aber das S ist wirklich brauchbar. Ja. Das ist ein Gebiet des Menschen, das ihm eigentlich nicht besonders zugänglich sind, wo die Triebe drinnen sind, wo die Bedürfnisse drinnen sind, ja, und wo auch so irgendwelche verborgene, verdrängte Inhalte drinnen sind, Sachen, die man nicht so wahrnehmen will, ja. Zum Beispiel eben der Perfekte, von dem ich vorher gesprochen habe, der hat alle seine Fehler ins Unterbewusste, ins S abgeschoben. Ja. Und das Tolle an dem S ist, oder das Interessante an dem S ist, dass es eben sehr körpernah ist, oder dem Bauch. Der Bauch ist sehr körpernah und ist, dem ist die Moral egal. Also der denkt nicht moralisch. Ich meine, der Bauch denkt überhaupt nicht, aber nicht, er denkt nicht moralisch. Also er denkt sich nicht, ich darf jetzt nur meine Frau begehren und keine andere Frau. Ja, das ist dem Bauch wurscht. Der sagt, bist du narrisch, die Formen sind, die sprechen mich voll an. Ja, und da habe ich Bedürfnisse. Ja, das ist der Bauch. Aber der Mensch ist nicht nur sein Bauch allein. Der Mensch, ja. Im Gegensatz zum Tier hat der Mensch nämlich noch einen Kopf. Und das ist die Vernunft. Ja, und die Vernunft schaut sich das alles an und sagt, aha, du bist interessiert an der Nachbarin. Weiß nicht, würde ich nicht machen, weil ihr Mann ist sehr stark. Das ist ein Vernunftargument. Ja. Sagt der Bauch, okay, ja, ich kann mir vorstellen, die Schmerzen der Schläge, die werden dann auch nicht so super sein. Schmerzvermeidung ist ein oberstes Prinzip beim Bauch. Ja. Das heißt, hier haben wir schon einmal die Vernunft dabei. Aber damit will ich jetzt nicht sagen, also so weit, so gut. Ja? Das heißt, wir haben den Bauch, wir haben die Gefühle und wir haben die Vernunft, das ist der Kopf, das ist der Geist, der beurteilt die Gefühle und sagt, geht in die richtige und in die falsche Richtung. Nicht? Bauch sind auch die Leidenschaften. Das ist, so wird es im Katechismus der katholischen Kirche, wird der Bauch Leidenschaften genannt. Ja? Und Leidenschaften sind weder, das ist ein Zitat aus dem Katechismus, Leidenschaften sind weder gut noch schlecht. Sie sind gut, wenn sie in eine gute Richtung zielen und schlecht, wenn sie in eine schlechte Richtung zielen. Aber das beurteilt eben nicht der Bauch alleine, weil beim Bauch fühlt sich alles gleich an. Der Bauch sagt, will ich oder will ich nicht? Die Vernunft muss dann beurteilen, geht das jetzt in die richtige oder in die falsche Richtung. Aber ich will jetzt nicht, es ist kein Ideal, dass alle einen riesigen Kopf haben und möglichst wenig Bauch. Ja, weil der Bauch gehört zum Menschen dazu und vom Kopf darf auch nicht so viel, das sagt. Diese verkopften Menschen, die ganze Zeit nur Ideen im Kopf, die Ideen vor sich hertragen und mit denen man kein vernünftiges Gespräch führen kann über, weiß ich nicht, keine Ahnung, über die Schönheit, die haben auch ein Defizit. Und deswegen zwischen Bauch und Kopf ist das Herz. Ja. Und das Herz, und da sind wir jetzt, ja. Das Herz ist die Mitte des Menschen. Und das Herz ist der Wille. Und der Wille entscheidet. Ja, das heißt, Bauch sagt, Nachbarin, super, ich möchte jeden Tag mit ihr Kaffee trinken und nachher vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Kopf sagt, pass auf, der Nachbar ist ein starker Mann, aber nächste Woche ist er ja eine ganze Woche weg. Und das Herz sagt, nein, ist nicht rechtens, ist nicht gut, weil ich bin ja mit meiner Frau verheiratet und habe 3 Kinder und das ist irgendwie ungerecht. Ja. Dimension Gerechtigkeit. Und nur das Herz kann sich zurücknehmen. Ja, also der Bauch ist weder gut noch böse. Auch der Kopf ist weder gut noch böse. Der Kopf kann nur, das kann, seine Gedanken können richtig oder falsch sein. Ja? Er kann in der Wahrheit sein oder nicht in der Wahrheit. Gut und böse ist allein das Herz. Ja? Mit dem Herz sage ich dann am Ende, scheiß drauf, ich gehe darüber. Ja, und trink mit dir den Kaffee und schau, was rauskommt. Oder ich sage, nein, ich meide das. Und das ist meine Message. Also das Herz ist das Zentrum des Menschen, das entscheidet zwischen Gut und Böse, wo eigentlich die Psychologie keinen direkten Eingriff hat, weil die Psychologie kann nicht sagen, das ist gut und das ist böse. Aber das kann schon sagen, Entschuldigung, Sie haben doch auch noch ein Gewissen. Gewissen ist im Herz. Gewissen ist eben nicht, und da irrt Sigmund Freud. Sigmund Freud sagt ja, es gibt das Über-Ich, das wäre der Kopf. Ja? Aber das Über-Ich ist nicht etwas, was selbstständig denkt, logisch denkt und am Ende eine Schlussfolgerung macht, sondern das Herz, das Über-Ich bei Sigmund Freud, ist ein Mülleimer von lauter fremden Ideen, die böse Gesellschaft und die bösen Eltern und die böse, böse Kirche in den Kopf hineingedrückt hat. Und deswegen haben wir ständig ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist das Über-Ich bei Freud. Ne? Das S kommt von unten und sagt, ich will. Ja? Und das Ich ist in der Mitte und sagt, was soll ich jetzt machen? Ja? Aber das ist logisch. Ne? Sigmund Freud kennt keine Freiheit. Sigmund Freud ist ein reiner Determinist, ein materieller Determinist. Also alles ist Materie und der Mensch ist determiniert. Er funktioniert nach einer Maschine und er hat keine Freiheit. Ja? Deswegen mag ich dieses System nicht. Das nennt man auch, er nennt das psychische Apparat. Ich über ich und es ist der psychische Apparat. Ja? Apparate haben in einem menschlichen Körper nichts verloren. Deswegen sage ich das mit Organen. Ja? Aber in dieses Konzept ist der Mensch frei und entscheidet sich aber im Herzen, nachdem er seine Vernunft befragt hat. Das Phänomen ist, dass eben auch der Bauch ist anatomisch gesehen, also weiß ich schon, der Bauch ist nicht neben dem Kopf, aber im Gehirn ist die Region für die Emotionen ganz neben den Regionen für die Vernunft. Und es ist faszinierend, wie sehr der Bauch den Kopf verdrehen kann. Das heißt, man kann sich Rechtfertigungen schaffen, die extrem intelligent sind, nämlich genauso intelligent, wie der Mensch überhaupt ist. Man kann sich super Ausreden schaffen für alle möglichen Schweinereien. Ja? Und im Normalfall, bevor man etwas wirklich Schlechtes macht, erfindet man sich eine super Ausrede dafür, damit man nachher gerechtfertigt ist. Ja? Und ich sage Ihnen, ich arbeite sehr viel mit Ehebrechern. Die meisten Ehebrecher tun nur trösten, ja? Oder stabilisieren ihre eigene Ehe, weil dann geht es ihnen besser und dann funktioniert auch die Ehe besser und so weiter. Nicht? Es gibt vollkommen skurrile Rechtfertigungen, die sind pseudologisch, ja? Die sind nicht mehr logisch, aber die sind nur dann logisch, wenn man weiß, worauf will der Bauch eigentlich hinaus. Und hier hat das Herz die Aufgabe zu sagen, Notbremse, Halt. Ja? Das Schöne an dem Konzept ist auch, dass alles drei positiv besetzt ist. Ja? Es ist nicht die Aufgabe des Bauches, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und wichtig bei diesem Konzept ist auch ganz klar, du musst genau wissen, was der Bauch will. Weil sonst kommst du nirgends hin. Also das heißt, man muss seine Gefühle verstehen. Der Mensch ist nicht nur Kopf allein. Und wenn ein Mensch nur Kopf ist, dann fehlt ihm was. Dann ist er auch nicht wirklich beziehungsfähig. Ja? Weil wir kommunizieren über den Bauch, über das Somatische. Nicht, was ich hier vor mir sehe, sind lauter Leiber. Ja? Also ich nehme ihre Seele nur wahr über ihren Körper, logischerweise. Nicht? Und wenn sich unsere Augen begegnen, das hat der Bischof Laun am Vormittag gesagt, dann begegnen sich die Seelen. Aber die Seelen, wenn man sich gegenseitig in die Augen schaut, das glaube ich auch, da begegnen sich die Seelen, aber die begegnen sich über die Körperlichkeit. An den Augen sieht man, dass ein Körper beseelt ist. Ja, ein Leib eigentlich ist das richtige Wort. Ja. Aber das heißt, das ist ein richtiges und gutes Zusammenspiel zwischen dem Bauch, dem Kopf und dem Herzen. Das funktioniert super, wenn sich alle einig sind. Ja. Funktioniert weniger super, wenn das S eine neue Idee hat, die ja Blödsinn ist. Ja. Nehmen wir jetzt einmal ein anderes Beispiel, Ehebruch ist schon Fahrt. Nehmen wir das Beispiel Aufstehen in der Früh. Ja. Also man muss aufstehen in der Früh, das S hat absolut keine Lust normalerweise. Welches S will schon aufstehen? Kein S. Ja. Kein S der Welt will aufstehen. Oder kein Bauch, Entschuldigung, kein Bauch der Welt will aufstehen. Nicht? Der Bauch sagt, ja, nur noch eine Stunde, dann geht es mir viel besser, kann ich viel besser arbeiten. Und das ist viel effektiver. Wenn ich jetzt aufstehe, ist der ganze Tag versaut und es ist total unvernünftig aufzustehen. Nicht? All diese pseudologischen, jetzt merke ich, das kennen Sie von irgendwo, das kommt alles hoch und klingt extrem intelligent. Und total vernünftig und wirklich bodenständig und so weiter. Und wir wissen im Grunde genau, das ist Selbstbetrug, ja, klassischer Selbstbetrug. Das heißt, wenn es das Herz sagt, halt, hier ist ein Selbstbetrug, ja, dann kommt die Vernunft relativ schnell. Die Vernunft geht relativ schnell Richtung Herz. Ja, aber der Bauch tut sich noch immer wahnsinnig schwer. Aber je länger wir dem guten Weg folgen, ja, und jetzt sind wir wieder bei Gut und Böse, das Organ für Gut und Böse ist das Herz, je länger wir dem guten Weg folgen, umso mehr schwenkt der Bauch auch in dieselbe Richtung. Und wenn dann alle drei in eine Richtung gehen, dann ist das Leben angenehm. Und wie nennt man das? Wie? Tugend, das ist die Tugend. Tugend heißt Leichtigkeit im Tun des Guten. Das heißt, ich neige schon dazu, vom Bauch her, was auch wirklich gut ist, weil ich meine Emotionen kultiviert habe, vermenschlicht habe. Ja? Das Tier in mir will alle möglichen Frauen begatten zum Beispiel, und das ist nicht schlecht, dass das Tier das will, aber ich sage nein, ich nehme eine Frau und die nehme ich auch dann, wenn sie alt und krank ist und Kopfweh hat und ich weiß nicht was alles, ja? Und da bleibe ich treu. Ja? Das kann aber der Bauch nicht sagen. Das sagt das Herz Das Hirn macht mit, der Kopf macht mit und irgendwann einmal macht der Bauch auch mit. Ja, und dann fällt Tugend nicht mehr so schwer. Das heißt, bei den Tugenden, und die Tugend wurde in der Psychologie wiederentdeckt. Tugend ist kein religiöser Ausdruck, den haben die alten Griechen erfunden, die nicht wirklich so religiös gepolt waren. Ja, das ist schon gar kein katholischer Ausdruck. Tugenden wurde dann von Thomas von Aquin übernommen und gut, auch schon von Augustinus, aber Thomas von Aquin hat das ganze System von Aristoteles übernommen. Aber das sind ältere Gedanken, das sind vorchristliche Gedanken sozusagen, die den Menschen beobachtet haben. Und wo kommt das her? Die Tugenden sind eine Entdeckung der Griechen aus der Glücksforschung sozusagen. Die Frage ist, wie werde ich glücklich? Glücklich werde ich, wenn ich mich zurücknehmen kann. Glücklich werde ich eben durch die vier Kardinaltugenden, Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Maß. Ja, das sind die vier Kardinaltugenden. Und wenn Sie sich die mal, Klugheit ist im Herzen. Wo soll es Klugheit sonst sein? Klugheit ist was anderes als Intelligenz. Intelligenz ist Kopf, Klugheit ist im Herzen. Gerechtigkeit, ganz klar, Gerechtigkeit jedem das Seine geben. Das kannst du nur im eigenen Herzen entscheiden. Was ist jetzt wirklich in dieser Situation gerecht? Das ist eine ganz wichtige Frage in der Psychotherapie. Weil früher hat man immer gesagt, du musst dich abgrenzen und abgrenzen und abgrenzen. Am Ende haben sich die Leute abgegrenzt, bis die Familien zerbrochen sind. Das Abgrenzen ist ganz gefährlich, aber wenn du sagst, aber du kannst auch nicht immer nur geben, wenn du nichts mehr hast. Aber wenn du die Frage stellst, was ist eigentlich gerecht? Ist es gerecht, dass ich meinem Mann jeden Tag die Schuhe putze und ich weiß nicht was alles? Ist es gerecht oder nicht? Kann ich beantworten, aber die Frage stelle ich den Patienten oft. Überlegen Sie sich, ist es gerecht oder nicht gerecht? Das ist eine viel bessere Frage als, ich muss mich jetzt um mich selbst kümmern. Das ist nicht gut, ja. Gerechtigkeit, das ist auch sehr viel Vernunft dabei. Die Vernunft muss immer dabei sein, sonst sind wir verloren. Aber letztlich eine Frage des Herzens. Ja. Tapferkeit ohnehin, ja. Tapfer ist, man sagt tapferes Herz, sagt man sowieso. Keiner sagt tapferes Hirn oder tapferer Bauch, ne? Der Bauch ist auch feig. Bauch ist prinzipiell feig, ja. Weil der Bauch, der möchte Schmerzen vermeiden. Schmerzvermeidung ist ein Prinzip des Bauches. Ja? Und das Herz sagt, das Herz ist fähig zum Märtyrertum. Das Herz kann sagen, das tut mir jetzt weh und das ist mir egal, ich stehe dazu. Die Idee ist so gut, ich bin sogar katholisch zum Beispiel oder so. Oder ganz was Schlimmes, ja, katholisch. Ja, also das heißt, das Herz kann tapfer sein. Ja? Tapferkeit hat auch sehr viel zu tun damit, verwundbar zu sein. Das habe ich heute bei den Männern schon gesagt. Aber sonst sage ich nichts, was in diesem Workshop geschieht. Es ist unser Geheimnis. Auch Männer brauchen manchmal Geheimnisse. Wir reden halt nur die ganze Zeit nicht über unsere Geheimnisse. Gut. Ist ein Geheimnis. Und Maß überhaupt. Maß ist von diesen Tugenden die augenscheinlichste, dass dieses System funktioniert. Das Maß ist sich selbst unter Kontrolle halten. Ja? Zucht und Maß, sagt Josef Pieper zum Beispiel, nicht? Also das heißt, oder Temperantia ist das lateinische Wort, dass die Mäßigung. Das heißt, ich hab Lust, jetzt ein Eis zu essen und noch ein Eis und noch ein Eis und noch ein Eis. Ja? Und dann sagt irgendwann, halt, Bremse, ja? Jetzt irgendwie nimmer, ja. Wichtig ist nur, und ich sehe das ständig in der Psychotherapie, dass die Menschen ihren Bauch für ihr Herz halten. Ja, die sagen, mein Gott, ich meine, das ist eine Herzenssache. Und dann höre ich mir das an, das ist eine reine Bauchsache. Ja, das ist irgendwie, da muss man sehr aufpassen. Also die Dinge, die wir spüren, sind in erster Linie mal Bauchsachen. Ja. Die Anziehung zwischen Mann und Frau, das Verliebtsein, ist eine Bauchsache. Ja. Das kann total super sein, kann in die richtige Richtung gehen und Hochzeitsglocke und alles Mögliche. Aber dieses Gefühl allein, das heißt nicht, das ist der Richtige oder die Richtige. Überhaupt nicht. Ja? Da spielen die Hormone mit und Körperformen und alle möglichen. Ja? Das ist alles sehr, sehr, sehr körperlich. Das ist nicht schlecht. Es ist auch wichtig, dass der Bauch mitspielt. Ja? Also es gibt Ehepaare, habe ich auch schon gehabt, wo die auf Bauchebene gar nicht harmonieren. Ja? Die einfach nur beide sagen, ich bin katholisch, du bist katholisch, wir heiraten. Ja? Dann müsst ihr viel vorher heiraten. Ne? Also nach dem Prinzip. Also das ist zu wenig. Nicht? Das ist auch, es muss auch eine gewisse eine Bauchharmonie da sein. Das ist wichtig. Ne? Gut, aber das Wesentliche ist eben das Herz. Und das Herz kann sich zurücknehmen und das Herz kann lieben, nicht? Und mit dem Herzen lieben wir Gott und mit dem Herzen auch, und das ist jetzt die Botschaft in diesem Rahmen, und mit dem Herzen auch können wir daran arbeiten, beziehungsfähig zu werden. Weil wir hier ja auch immer wieder überlegen, warum habe ich keinen Partner und wie kriege ich einen Partner und soll ich einen Partner haben oder so nicht. Das ist auch eine Frage eben das, der Vorbereitung des Herzens auf diese Beziehung, die vielleicht passiert oder nicht, nicht. Beziehungsfähigkeit entsteht im Herzen. Beziehungsfähigkeit ist keine Bauchsache, keine emotionale Sache, dass man möglichst seine Gefühle raushängen lässt, sondern kann man sich zurücknehmen. Und jetzt bin ich wieder zurück am Anfang bei der Ichhaftigkeit. Ja, die Ichhaftigkeit ist das Gegenteil von der Hingabe. Und Hingabe ist eine Funktion des Herzens. Ja, die Ichhaftigkeit ist sozusagen ein engherziger Mensch. Ein Mensch, der um sich selbst kreist, der nicht fähig ist zu lieben, sich hinzugeben, zu schenken, zu verzeihen, ja? Und auch Schuld zuzugeben. Ja, weil im Herzen kann ich auch sagen, mea culpa, meine Schuld. Und dann klopft man sich daher, man haut sich nicht in den Bauch, ja, nicht so. Ja, man haut sich aufs Herz, mea culpa. Ja, und dann sagt man, weil das ist eine Funktion des Herzens, dass man sagt, entschuldige, es tut mir leid, das habe ich falsch gemacht und das möchte ich in Zukunft besser machen. Das ist eine Herzensfunktion. Ja. Und das schafft der Bauch nicht. Es gibt Menschen, die können sich nicht entschuldigen. Perfektionisten, weil sie nie was falsch gemacht haben zum Beispiel. Ne. Und nicht, also die sind, das ist Beziehungsunfähigkeit. Und das Gegenteil davon ist Beziehungsfähigkeit. Und die hat eben auch sehr viel zu tun mit dieser Öffnung gegenüber dem Transzendenten, gegenüber Gott. Und da sind wir bei der Heiligkeit, nicht? Also Heiligkeit ist eigentlich sein Herz Gott ganz schenken. Ja, das Herz Gott ganz schenken. Und dadurch wird das Herz auch weit und liebesfähig. Und dann kann man die anderen Menschen auch viel leichter lieben.